HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Astrid Ruppert, Traumerfüllerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Astrid Ruppert, ich habe Sie gerade Traumerfüllerin genannt. Das muss ich, glaube ich, auch gleich mal erklären. Sie erfüllen nicht anderen ihre Träume, sondern sich selbst ihre. Und das eigentlich erst seit einer gesundheitlichen Krise. Stimmt das so?
Das stimmt so. Ich bin, als ich 40 wurde, danach bin ich krank geworden. Ich hatte so eine typische Frauenstress, rasendes Herzerkrankung. Und es war lange Zeit nicht sicher, ob das was richtig Ernstes ist oder ob es eher so eine stressbedingte Krankheit ist.
Das heißt, meinen Sie sowas wie Burnout?
Ja, es war so eine Art Tachykardie. Also ich hatte ständig Herzrasen und man wusste nicht genau, woher es kommt. Und bis das alles abgeklärt war, dass es keine organische Ursache hat, dass es irgendwas ist, musste ich sehr, sehr stillhalten. Also ich durfte mich nicht aufregen, ich durfte nicht laufen. Ich sollte wirklich ganz viel ruhig sitzen. Und das fand ich die ersten Tage ganz toll, weil es so eine Pause vom Alltag, vom Leben war. Und nach einer Weile wurde ich unruhig und dachte, was mache ich jetzt und was mache ich jetzt? Und da kam der Gedanke, an früher wieder, wie ich das geliebt habe, vor mich hin zu träumen, mir Geschichten auszudenken. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich doch eigentlich als Kind immer den Plan hatte, schreiben zu wollen.
Warum ist der verloren gegangen?
Tja, man ist vernünftig, man lernt einen Beruf, mit dem man Geld verdient, man hat eine Familie, man funktioniert. Ja.
Was haben Sie gelernt? Bankkauffrau?
Nee, das hätte mein Vater, glaube ich, gerne gehabt. Aber ich habe Literaturwissenschaft studiert. Also so ein bisschen so dazwischen, ne? So ein Kompromiss. Ich habe mit Literatur zu tun, aber halt, ja, ich werde vielleicht Lehrerin oder ich mache irgendwas Vernünftiges damit. Und dann bin ich so ein bisschen halb vernünftig beim Film gelandet.
Wie kam
das? Nach dem
das?
Studium. Das kam relativ zufällig. Das Studium war fertig, hatte mein Examen. Meine Eltern haben sozusagen die Unterstützung abgedreht und ich musste mir einen Job suchen. Und ich habe die Frankfurter Rundschau mir gekauft, habe geblättert und habe eine Anzeige gefunden von einer Filmproduktion, die eine Empfangssekretärin sucht. Und dann habe ich denen, glaube ich, eine ganz lustige Bewerbung geschrieben. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich als Empfangssekretärin eigne, aber ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch und ich kann Englisch und ich würde das gerne mal probieren. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden Sie gerne kennenlernen, aber Sie sind ja völlig überqualifiziert. Das wollen Sie doch eh nur ein paar Monate machen. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und dann haben die mir aber die Chance gegeben, dabei zu bleiben.
Sich
und
unterzuqualifizieren,
sozusagen. Dann wirklich Dramaturgie für Fernsehen und für Film bei ihnen zu machen.
Die sind gar nicht als Empfangssekretärin.
Nee, die haben dann eine andere Empfangssekretärin eingestellt.
Mhm. Haben ihnen aber die Chance geboten?
Haben mir, genau. Die hatten dann so eine Abteilung für Entwicklung von Geschichten und da durfte ich einsteigen.
Einfach so?
Ja, also ich war da eine ganze Weile erstmal und habe irgendwie mitgelesen, mitgedacht, Produktion ein bisschen gelernt und dann bin ich da so gelandet.
Sie haben dann ja, Frau Ruppert, eine Stelle gehabt auch. So was Vernünftiges.
Genau, das war jetzt meine erste vernünftige Stelle.
Dann, so mit Gehalt.
Mit Urlaub. Wobei Urlaub gab es wenig, weil ja, in der Filmbranche hat man nicht so viel Urlaub. Und dann bin ich in die nächste Firma, habe dann da als Dramaturgin festgearbeitet, dann als Producerin, als Produzentin. Dann war ich Redakteurin. Also ich habe schon so eine Fernsehkarriere gemacht und war da sehr beschäftigt und fand das auch toll. Also es hat mir immer Spaß gemacht. Das war jetzt nie so, dass ich dachte, ach, habe ich einen elenden Beruf, ich will gern was anderes. Überhaupt nicht. Ich war ganz glücklich mit allem, was ich getan habe. Ich hatte mit Künstlern zu tun, mit vielen Menschen zu tun, mit vielen Projekten. Das war immer toll. Und dadurch geriet es, glaube ich, auch immer mehr in Vergessenheit, dass ich eigentlich gern in Ruhe irgendwo rumsitze und träume und mir was ausdenke.
Ja. Und dann kam ihr Herz ins Spiel.
Genau.
Und dann hat das Herz ein bisschen gerast und dann saßen sie zu Hause. Und was war dann?
Dann saß ich zu Hause und dann fing ich an, erstmal Geschichten zu schreiben, weil ich dachte, ich weiß ja gar nicht, wie lange mein Atem so reicht und ob ich das überhaupt kann. Und meine erste Geschichte waren so 2 Seiten, dann wurden es mal 4 Seiten.
Was interessiert mich jetzt? Was war das für eine Geschichte? Haben Sie eine Katze draußen beobachtet und haben gedacht, ich schreibe was über Katzen oder?
Nein, die erste Geschichte ist tatsächlich ganz witzig. Wenn ich da jetzt drauf gucke, das habe ich in dem Moment, war mir das überhaupt nicht bewusst. Und ich habe es auch ganz lange nicht kapiert, was ich da eigentlich geschrieben habe. Die hieß Nebenan Leben. Und das ist die Geschichte von einer Frau, die sich verläuft ins Nachbarhaus, die in ihrem Alltagstrott ihre Dinge macht und plötzlich im Nachbarhaus landet statt in ihrem und da so innehält und da bleibt und gar nicht zurückkommt. Draußen rufen ihre Kinder, der Mann ruft, die suchen sie, es wird dunkel, sie bleibt da einfach sitzen und findet es herrlich.
Im Nachbarhaus gibt es einen attraktiveren Mann, oder?
Nee, da war gar nicht, das war einfach, das war leer und es war still. Ja. Und sie hat es quasi für sich vereinnahmt. Und das ist ja quasi das, was ich in den Jahren darauf gemacht habe. Ne? Ich bin ins Nachbarhaus gegangen. Also ich habe den Beruf genommen, der eigentlich immer nebenan lag, den ich aber immer vernachlässigt habe oder gar nicht gesehen habe. Einen tollen Mann gab es dann dazu auch noch.
Also sie hatten ihre Krise und waren dann zu Hause, haben diese erste Geschichte geschrieben. Wie lange waren Sie denn zu Hause?
Ah, das waren so 6 bis 8 Wochen, bis das richtig klar war, bis die Diagnose richtig klar war. Und dann habe ich auch sehr reduziert angefangen zu arbeiten, weil mir auch klar war, ich muss auch irgendwie ein bisschen runterkommen. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Monate rausfallen. Das wäre ja auch so eine Möglichkeit gewesen, ne, in irgendwelche Maßnahmen, Rehas und so. Aber mir ging es ja dann auch wieder gut. Also ich konnte dann auch damit umgehen und habe Übungen gelernt, wie ich mein Herz so ein bisschen beruhige. Beim Schreiben wurde es auch immer ganz ruhig, es war ein eindeutiges Zeichen. Und habe dann eben lange mit einer halben Stelle gearbeitet und in der anderen Hälfte geschrieben.
Das heißt, die Konsequenz aus dieser Herzkrise war, dass Sie auf eine halbe Stelle gegangen sind. Warum?
Ja. Weil ich gemerkt habe, ich will das ausprobieren mit dem Schreiben. Ich meine, ich war dann 40 und ich dachte, gut, Rosamunde Pilcher hat erst mit 65 angefangen, aber so lange will ich jetzt gar nicht mehr warten.
Aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist nie zu spät.
Ja, genau.
Genau. Was hat Rosamunde Pilcher noch für Erfolg gehabt?
Ja, Wahnsinn, der wird mir wahrscheinlich nie beschert, weil ich schon mit 40 angefangen habe. Nee, aber das war so ein Gedanke, dass ich dachte, ich muss das jetzt ausprobieren.
Und dann auf eine halbe Stelle, dann kam ja tatsächlich ein Erfolg.
Ja, ich habe dann angefangen, nach diesen verschiedenen Geschichten, die ich so gebaut habe, habe ich angefangen, mein Weihnachtsbuch zu schreiben. Oben drüber, da schneit es. Und da habe ich angefangen mit einer Geschichte. Das war so ein bisschen eine Karikatur oder so eine Glosse auf meinen Mann, der im Weihnachtsgeschäft immer völlig durchdreht.
Warum?
Die 1000 Nikoläuse, die vielen Angebote, die vielen Geschäfte, die vielen Geschenke, die vielen Tüten.
Mag er
da
nicht.
Findet er ganz schrecklich und ich liebe Weihnachten. Ich liebe zwar auch diese Hektik nicht und dieses Aufgesetzte und dieser Konsum. Also Weihnachten finde ich großartig.
Und Ihr Mann musste denn wenigstens den Weihnachtsbaum besorgen?
Das machen wir zusammen.
Ach so.
Genau. Weil er ist ja immer schief, wenn er ihn kauft. Ja. Oder falsch oder so. Ja, und dann hatte ich angefangen, eben so eine Glosse über ihn zu schreiben, wie er so beim Weihnachtseinkauf so griesgrämig herumläuft. Und dann kam tatsächlich die Idee, einen Roman zu schreiben. Und die kam mit dem Lied.
Mit welchem Lied?
Mit Fix You. Weil als ich gerade an meinem Schreibtisch saß und das Buch schrieb, oder diese Glosse schrieb, hat meine Tochter im Nebenzimmer Musik gehört und da kam dieses Lied. Und ich fand das so schön. Ich hatte das noch nie vorher gehört.
Das haben Sie sich ausgewählt für diese Sendung. Das spielen wir auch gleich. Nur die Geschichte müssen wir jetzt noch zu Ende hören.
Ja, die erzähle ich noch zu Ende. Und ich habe mir das dann ganz angehört, habe gesagt, zeig mir das nochmal, das Lied, spiel mir das nochmal vor. Und habe verstanden, dass es da quasi um Heilung geht. Es ist ja ein Poplied, aber es geht wirklich um eine Heilsbotschaft. Und eigentlich all das, was man sich für Weihnachten wünscht. Und dann habe ich gedacht, ich bringe ganz viele Figuren zusammen, die sich irgendwie gegenseitig helfen, die alle einen Kummer haben, vielleicht einen lustigen, vielleicht einen tragischen, was Großes, was Kleines, egal, an Weihnachten ist ja alles furchtbar. Also alles, was man nicht haben will, stört an Weihnachten ja fürchterlich, mehr als an allen anderen Tagen.
Das ist eine Geschichte, die spielt in einem Haus, das ZDF sendet die
quasi
in
jährlich.
Der Vorweihnachtszeit, quasi jährlich, und verschiedene Parteien in diesem Haus, die alle gar nicht so mit Weihnachten was am Hut haben, treffen aufeinander und feiern dann Weihnachten.
Mhm, genau.
Und es ist ein sehr schöner Film, der, ja, ich finde, der heilt auch.
Mhm. Das ist schön, dass Sie das sagen, das freut mich. Ja, das ist zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die zum ersten Mal mit ihrem Kind Weihnachten feiert. Und das ist ja irgendwie grauenhaft, wenn man die glückliche Familie unterm Baum haben will und sitzt da alleine. Oder eine alte Frau, die eigentlich sterben will, aber nicht alleine sterben kann oder möchte und sich an die Zeiten zurückerinnert, wo sie auch mit ihrem Mann und ihrer Familie unterm Baum saß. Es ist eine perfekte Hausfrau, die keine Weihnachtsgans hat dieses Jahr an Weihnachten.
Und das ist eine Katastrophe.
Ja, das ist für sie ungefähr genauso schlimm wie für die anderen, ihre wirklich tragischen Sachen. Ja. Und so kommt halt alles zusammen und es ist ein bisschen lustig und es ist auch manchmal rührend. Also ich habe selber geheult dabei und gelacht und habe am Ende gedacht, ja, so ist Weihnachten.
Und was sagt Ihr Mann zu dem Film?
Der findet ihn ganz toll. Den habe ich mittlerweile zu Weihnachten bekehrt.
Ja. Fix You haben Sie sich gewünscht für diese Sendung. Und das ist ein Stück von Coldplay, einer britischen Rock- und Popband. Wussten Sie eigentlich, dass Coldplay seit Jahren Oxfam unterstützt, die Entwicklungshilfeorganisation?
Nee, das wusste
ich
nicht.
Und sich auch für Amnesty International einsetzt?
Amnesty International hatte ich gehört, ja.
Setzte sich auch für Oxfam ein. Und der Titel Fix You, brauche ich Sie gar nicht zu fragen, was Ihnen daran gefällt, denn das haben Sie uns im Prinzip die Geschichte schon erzählt. Das lief bei Ihrer Tochter.
Ja.
Und geht um Heilung und passt natürlich super zu der Geschichte dieses Films. Und dann hören wir uns den Titel jetzt auch mal an. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want. But not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And I will try to fix you. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Astrid Ruppert, Landfrau. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ja, Frau Ruppert, Sie sind nicht nur eine Traumerfüllerin, die sich ihre eigenen Träume erfüllt, Sie sind auch eine Landfrau. Sie haben vor einigen Jahren das Stadtleben aufgegeben und sind aufs Land gezogen, nach Homberg an der Ohm. Woran machen Sie denn den größten Unterschied fest zwischen Stadt und Land?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man auf dem Land viel mehr Ruhe hat. Das habe ich gerade heute gedacht auf dem Weg hierher nach Frankfurt. Ne? Der Verkehr, der saugt einen auf, man wird angehupt, wenn man nicht sofort reagiert. Man ist dann so ein blödes Landei mit so einem Kennzeichen, das keiner kennt. Also es ist einfach viel mehr Hektik und das ist auch in den ersten Monaten auf dem Land ist mir das total aufgefallen, dass alles entspannt ist, das Einkaufen, das Ummelden, selbst Autoreparaturen, also alles ist irgendwie langsamer, gemütlicher, entspannter.
Kommt dann dem Herz zugute.
Ja, genau. Ich habe immer so das Gefühl, der Tag beginnt so ein bisschen wie Urlaub. Ich arbeite dann ja auch viel und sehr diszipliniert und man muss sich am Schreibtisch ja auch immer wieder selber quasi den Kick geben, ne? Sich jetzt hinzusetzen und zu arbeiten. Aber
das wäre auch so eine Frage jetzt gewesen, wie verläuft so ein typischer Tag bei Ihnen? Weil wenn das alles so relaxed ist und so schön, kann man ja auch noch ein bisschen Zeitung lesen und noch einen Kaffee trinken und am Tisch sitzen
bleiben. Ja, die Gefahr ist immer da.
Mit der Freundin telefonieren.
Ja, die Gefahr ist da, aber gegen die muss man kämpfen. Also ich spüre, wenn ich aufstehe, ob ich am besten sofort schreibe oder ob ich erstmal ein bisschen Bewegung brauche. Also manchmal brauche ich Bewegung, um auch die Gedanken in Gang zu bekommen. Und das ist dann entweder wurschtlich irgendwas im Haus rum oder ich gehe in den Garten oder ich gehe laufen oder ich gehe einkaufen, was man halt so tun muss, irgendwann am Tag sowieso und schreibe dann oder ich fange halt gleich mit Schreiben an und mache die anderen Sachen später. Ich sitze so im Schnitt, das kann man eigentlich schlecht sagen, ich sitze 4 bis 12 Stunden am Schreibtisch.
Und 4 bis 12 Stunden?
Ja, es gibt Tage, da sitze ich echt fast nur am Schreibtisch. Das versuche ich zu vermeiden, weil es einfach zu viel ist, also das Sitzen alleine.
Woran machen Sie das fest, Astrid Ruppert?
Das passiert mir.
Das machen Sie gar nicht, das macht ein anderer.
Der Schreiber in mir, die Schreiberin in mir macht das, genau. Wenn es gut läuft, wenn ich Ideen habe und dann merke ich auch nicht, wie Zeit vergeht. Dann merke ich manchmal plötzlich, boah, habe ich einen Hunger, ist doch komisch, ich habe doch gerade erst gefrühstückt. Aber dann ist es schon 4 Uhr und ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann gibt es Tage, da ist es sehr zäh. Da wird um alles gerungen.
Sie haben nach oben drüber, das schneit es, drei weitere Romane geschrieben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ziemlich beste Freundin und wenn's am schönsten ist. Mhm. Sind die eigentlich alle verfilmt worden?
Fast. Ziemlich beste Freundin ist verfilmt worden.
Hieß
das
aber
lief
anders.
Jetzt vor kurzem als Zweibettzimmer im ZDF, Montagabend. Genau. Und wenn es am schönsten ist, ist auch verfilmt worden. Auch fürs ZDF mit Heino Ferch. Auch ein sehr schöner Film.
Ja, da geht es um eine kleine Familie, die zerbricht. Und deren einzelne Teile müssen wieder zueinander finden. Beruht das eigentlich auf wahren Begebenheiten? Also sprich, wie viel saugen Sie Ihre Familie und Ihre Freunde aus? Und wie viel denken Sie sich einfach aus?
Also ich glaube, wenn man nicht selbst einen Bezug hat zu dem, was man schreibt, kann man es gar nicht schreiben. Also ich tauche ja immer ganz in die Figuren ein und die leben dann mit mir und ich lebe mit denen. Und ich kriege die Idee für einen Roman, die kommt so angeflogen und ich fange an, ein paar Skizzen darüber zu machen. Und jetzt bei Wenn es am schönsten ist, das war halt eine Phase nach der Trennung von meinem ersten Mann, war ich mit meiner Tochter alleine und auch meine Tochter hatte unheimlich oft Besuch von Kindern, die auch aus Trennungsfamilien kommen. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich über Jahre ganz viele Kindergeschichten höre von Kindern, die unter Trennung leiden.
Es geht um den jungen Lukas hier, die Eltern trennen sich, Sabine. Die Mutter lebt mit Lukas und der Vater Peter darf Lukas nicht sehen. Das will Sabine nicht. Nun finde ich ja die Figur der Sabine extrem langweilig und extrem egoistisch, finde ich, von meiner Wertung her. Findet sie ja nachher auch. Sie macht ja eine Entwicklung durch, wie alle Figuren bei ihnen Entwicklungen durchmachen. Ist es so? Das ist so angelegt, ja? Die sollen sich entwickeln.
Ja, genau, genau.
Die müssen, die haben gar keine andere Chance.
Genau, genau. Die werden auch oft durch ja irgendeine Begebenheit angestoßen, auf so eine innere Reise zu gehen, innerhalb derer sie sich entwickeln. Das passiert ja selten im ganz normalen Alltagstrott. Ich finde, man muss so ins Stolpern kommen, um auf sein Leben zu gucken, um zu merken, will ich das eigentlich, was hier gerade so ist? Kann ich da nicht was verändern? Oder man stolpert halt in was anderes hinein und kann gucken, ist das was für mich oder nicht. Es braucht ja oft einen Anstoß von außen, ne, um irgendwas in Gang zu setzen. Das passiert eigentlich den Figuren meistens.
Sind Ihnen Ihre Figuren gleichmäßig sympathisch?
Nee, das ist schon ganz unterschiedlich.
Wie finden Sie denn Sabine?
Also ich habe mich über Sabine wahnsinnig aufgeregt. Also es gibt ja auch Sabines auf dieser Welt, die ja oft handeln. Also wenn eine Frau sich an dem Mann rächen will, nach einer Trennung und die Kinder dazu benutzt, das ist natürlich unmöglich. Aber es gibt es, der aus dem ersten Schmerz und aus dem ersten Trennungsschmerz, wenn man das Gefühl hat, komplettes Opfer zu sein und gar nicht mehr zu wissen, was man überhaupt tun kann, ich glaube, dann gibt es das. Also bei mir war es zum Glück nie so, aber ich habe es erlebt. Also ich habe so Geschichten gehört und fand das immer schlimm für die Kinder.
Ich zitiere Sie jetzt mal selbst. Meine Figuren machen oft das, was ich auch gemacht habe. Sie verändern ihr Leben, auch wenn es so scheint, als wäre das unmöglich.
Wann habe ich das denn gesagt?
Haben Sie gesagt.
Klingt gut.
Ja, finde ich jetzt auch.
Find
ist
okay.
Nicht so schlecht.
Ist okay, kann man so nehmen.
Ja. Ist es so?
Ja, das ist so. Ja.
Haben Sie auch das Gefühl gehabt, bei Ihnen ist es unmöglich?
Nee, bei der Trennung. Ach so, bei der Trennung. Also bei der Trennung es war ganz anders. Unsere Trennungsgeschichte war eine ganz andere als die in dem Buch.
Ja, als die in dem Buch.
Ja, als die in dem Buch. Was haben Sie jetzt nochmal gefragt?
Meine Figuren machen oft das, was ich auch gemacht habe. Sie verändern ihr Leben, auch wenn es so scheint, als wäre das unmöglich.
Ja.
Als Sie Ihre Trennung hatten oder als Sie sich getrennt haben besser.
Ja.
Was war das für ein Gefühl bei Ihnen?
Ja, das war natürlich auch ein schreckliches Gefühl. Ne? Man wächst so auf und denkt, man findet mal einen Mann und hat mit dem Kinder und gründet eine Familie und bleibt zusammen. Also ich hatte immer die Vision, ich möchte mal im Alter mit meinem Mann auf der Bank sitzen und die Enkel spielen sehen. Und das platzt natürlich mit einem Mal. Ne? Das ist auch durch uns beide geplatzt. Also da gab es jetzt keinen, der Schuld hatte und der keine Schuld hatte. Wir sind sozusagen, haben wir festgestellt, wir sind für uns nicht gut. Wir sind für uns nicht die Richtigen. Und haben das trotzdem sehr lange versucht, weil wir uns eigentlich mochten. Wir waren nur nicht die richtigen Partner füreinander. Und wir waren auch keine gute Familie. Von daher war es alles ganz richtig. Trotzdem ist es ein großer Schmerz, wenn so ein Traum platzt.
Aber genau das ist ja wenn es am schönsten ist, genau das ist der Plot. Die beiden sind bestimmt beide ganz nett und sind verliebt, aber sie passen nicht
überhaupt
zueinander.
Nicht zusammen.
Und sind auch keine gute Familie.
Genau. Da noch ein bisschen überspitzt, da würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Ach, das kann ich nicht beurteilen.
Nein, aber ich, glauben Sie mir.
Ja. Also Sie gehen schon auch von sich aus, wenn Sie solche Charaktere beschreiben.
Genau. Ich habe immer einen Funken davon in mir. Und welche Richtung der dann nimmt, irgendwann ist die Figur dann auch selbstständig und läuft selbstständig los und sagt mir, was sie machen will. Also dann sitze ich quasi da und schreibe mit. Also wenn die Figur mal ein Eigenleben hat über diesen ersten Funken hinaus, dann wird sie eigentlich eine eigene Person. Dann ist es nicht ein Abschreiben vom Leben, sondern es entsteht was Neues.
Und Astrid Ruppert, Sie haben vorhin gesagt, ich mache mir Skizzen und dann gehen Sie los, schreiben. Wann gehen denn die Figuren dann selber? Können Sie das beeinflussen? Oder?
Nein,
gar nicht.
Manche gehen gar nicht. Das sind dann die Sachen, die in der Schublade landen und nie fertig werden, weil es irgendwie nicht beginnt. Aber das ist immer das Magische. Der Moment, wenn eine Figur plötzlich anfängt zu leben, wenn ich so der was in den Mund lege und die will das nicht sagen, die will was anderes sagen und diktiert mir dann quasi, was sie sagen will, was jetzt richtig ist. Und das ist eigentlich das Magischste und Schönste beim Schreiben.
Und wenn Sie in diesem Prozess sind und Sie haben, sagen wir mal, 20, 30, 40 Seiten geschrieben, geben Sie das dann Ihrem Mann schon mal zu lesen oder im Freundeskreis rum?
Nein. Das bleibt immer so ganz geheim, erstmal meins. Bis ich so das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich, so will ich es, genau so will ich es haben, genau so ist es richtig. Das dauert aber lange. Das ist bei Wenn's am schönsten ist zum Beispiel, habe ich, glaube ich, die ersten 100 Seiten dreimal geschrieben. Da habe ich ein Jahr lang dran geschrieben, bis ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt den richtigen Ton und so soll sich's anhören, so soll sich's anfühlen. Und dann habe ich es meinem Mann vorgelesen, aber ich glaube auch erst, als es fertig war.
Also der ist tatsächlich Ihr erster Kritiker?
Der ist mein erster Kritiker, genau.
Und sagt er auch was, wenn es negativ ist?
Eigentlich, nee, also ich sag mal, bei Drehbüchern, die lese ich ihm ja auch vor, wenn ich Drehbücher schreibe, da ist er sehr viel kritischer und da ist es auch toll, da immer wieder so drauf hingewiesen zu werden. Beim Roman ist es was anderes. Da hört er einfach zu und lässt es auf sich wirken.
Und beim Drehbuch macht es ihm das leichter, weil es mehr Handwerkszeug ist? Das sind ja oft Ihre eigenen Romane, aus denen Sie Drehbücher.
Ja, das ist jetzt dreimal passiert.
Machen.
Genau, es ist jetzt dreimal passiert, aber ich habe, glaube ich, zehn Filme sind jetzt von mir gesendet worden. Das sind dann teilweise halt auch Ideen von mir, die ich dann zum Drehbuch umbaue. Manchmal ist es auch so, dass jemand mit einer Idee zu mir kommt und sagt, kannst du dir vorstellen, das zu schreiben? Das ist immer eine Handwerksarbeit. Also natürlich brauchst du auch Imagination und Fantasie, aber Drehbuch ist auch immer, funktioniert ja nach festen Regeln. Der Anfang muss schnell gehen. Es hat 90 Minuten, es hat keine 100, es hat auch keine 70,
es hat 90. Und es hat ein Happy End. Normalerweise, wenn ZDF, ARD, die Ghetto,
genau,
muss es ein Happy End haben.
Da muss es ein Happy End haben, Freitagabends, genau.
Ja. Und Sie reichen Vorschlag ein oder der Sender beauftragt Sie auch und sagt, Frau Ruppert, wir hätten da gern mal eine schöne Geschichte. Da kommt ein Mann auf dem Schimmel, kommt vorbei und die Frau sagt, ach, ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege gar keinen mehr, da kommt ja mein Prinz.
Genau,
so ungefähr.
Den schnapp ich
mal
mir.
Machen Sie doch mal eine schöne Film draus.
Genau, so ungefähr.
Nee, was sind denn da so die Vorgaben? Alkoholiker sucht Traumfrau oder?
Also wenn man jetzt gefragt wird, ob man mal eine Pilchergeschichte schreiben will, dann kommt der Vorschlag mit dem Alkoholiker eher nicht. Dann muss es schon um Liebe gehen und irgendwie um Klassen, halt alles, was man dann erwartet, ne? Und Landschaft und Klippen und so. Manchmal kommen auch Firmen und sagen, wir haben ein Thema, wir haben eine Idee.
Firmen?
Produktionsfirmen, Filmfirmen, ne? Die ja auch selbst entwickeln und es dann den Sendern anbieten. Das gibt's manchmal. Das ist dann oft für einen Sendeplatz. Die sagen, ne, wir wollen was für einen bestimmten Sendeplatz. Montagabend ZDF ist ja eher so ein bisschen ernster.
Da geht mal ein schwieriges Thema.
Ja, genau.
Freitag
genau.
Geht das nicht.
Nein, da muss der Ausklang ins Wochenende. Der
Donnerstag,
muss flüssig,
glaube ich, auch eher
stattfinden. Ja, Donnerstag braucht man auch oft noch mal ein bisschen Humor oder Krimi, so vom Wochenende. Ne? Genau.
Ja. Sie setzen das dann um.
Ja, genau.
Also Sie stellen das nicht in Frage, sondern Sie machen das
Ach doch, ich stelle das schon manchmal in Frage, aber manchmal hat man keine Wahl. Dann entweder man macht's oder man sagt, nee, ich glaube, es ist nichts für mich. Das muss man dann immer so abwägen.
Was gibt denn mehr Geld, das Drehbuch oder ein Roman?
Na, das Drehbuch.
Wusste ich's doch.
Vom Roman ist es ja tatsächlich so, also von einem verkauften Taschenbuch für 9,90 Euro kriege ich so 45 Cent.
Da müssen Sie schon sehr viel verkaufen.
Da muss ich schon ganz schön viele schreiben und ganz schön viele verkaufen. Und vom Drehbuch kann man dann schon auch leben. Also.
Und Frau Ruppert, wenn jetzt ein Film, den Sie gemacht haben, also nehmen wir mal oben drüber, da schneit es, gibt es da auch ein Wiederholungshonorar?
Zum Glück habe ich bei oben drüber, da schneit es Wiederholungshonorar. Es ist mein einziges Filmprojekt mit Wiederholungshonorar. Und auch der einzige Film, der immer wiederholt wird. Das war einfach mal totales Glück. Das heißt, es gibt im Moment jedes Jahr noch Weihnachtsgeld.
Aber das ist nicht so üblich, dass man, wenn der Film wiederholt wird, dass es dann automatisch schon
rein. Nein, jetzt im Moment macht man eigentlich immer Buyout-Verträge. Das heißt, mit der Zahlung ist alles abgegolten.
Außer zu schreiben, das tun Sie sehr gerne, arbeiten Sie noch gerne im Garten. Sie haben einen sehr großen Garten.
Ja, also ich war letztens in einem sehr großen Garten und hatte das Gefühl, mein Garten ist winzig, aber ich finde ihn groß. Ja. 350 Quadratmeter, das ist auf dem Land, ist das schon winzig. Die haben alle so 1000 Quadratmeter Gärten. Aber ich finde die 350 schon echt viel, ja. Wenn man die bepflanzen und mähen will und alles tut.
Sie müssen sich ja auch drum kümmern.
Ja, genau. Ja.
Als die erste Flüchtlingswelle kam, 2015, haben Sie gesagt, ich engagiere mich. Warum? Mhm.
Na, ich hatte das Gefühl, ich hatte jetzt echt viel Glück im Leben. Ich lebe meinen Traumberuf, ich verdiene damit Geld, ich ernähre uns, ich bin aufs Land gezogen, ich habe meinen Garten, also ich habe irgendwie, ist doch super, was ich alles habe. Und hatte auch schon immer nach irgendeiner Stelle gesucht, an der ich mich engagieren kann. In Wiesbaden, als wir noch in Wiesbaden gewohnt haben, wollte ich mich eigentlich um Straßenkinder kümmern. Weil als ich da gelesen hatte, es gibt in dieser reichen, schönen Stadt Straßenkinder, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Dann sind wir aber weggezogen und dann vom Vogelsberg aus in Wiesbaden Straßenkinder zu betreuen, war irgendwie so weit weg. Ja. Und dann als Flüchtlinge kamen, habe ich gedacht, das ist ein Feld, die sind jetzt im Nachbarort, ich möchte helfen und habe da begonnen.
Wie das funktioniert hat, wie Ihr Einsatz ausgesehen hat und noch aussieht, darüber sprechen wir gleich. Erst hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Breakable von Ingrid Michaelson. Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
Diesen Titel habe ich ausgewählt, das war, als ich meinen zweiten Roman geschrieben habe, wenn es am schönsten ist. Da geht es um Liebesgeschichten, Frauen auch wieder, die ihren Weg finden, werden Sie sagen. Und wachsen am Leben. Und da geht es so um die Zerbrechlichkeit von Menschen und von Männern und Frauen und des Herzens und von Liebe. Und ich wollte eine Liebesgeschichte schreiben, die eben nicht so ganz kitschig Boy meets Girl und am Ende ist alles gut, sondern wo man auf so eine wahre Reise geht in der Liebesbeziehung. Trotz Romantik so an den Kern kommt bei sich. Und das Lied steht dafür für mich.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Astrid Ruppert, Flüchtlingshelferin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Astrid Ruppert, Sie engagieren sich ehrenamtlich für geflüchtete Menschen in Niederuffleiden bei Alsfeld, haben sogar eine Ausbildung gemacht als Flüchtlingshelferin. Wie sah die aus?
Das wurde von der Erwachsenenbildungsabteilung vom Dekanat in Alsfeld angeboten.
Vom evangelischen Dekanat, ja.
Genau. Und wir hatten 6 Abende, wo wir verschiedene Leute aus dem Kreis kennengelernt haben, die quasi sich mit Flüchtlingen beschäftigen. Das ist zum Beispiel Rechtsanwälte, Leute vom Jobcenter, Leute von der Ausländerbehörde. Also all die, mit denen eigentlich ein Flüchtling zu tun hat, wenn er hierher kommt, mit denen er aber natürlich erstmal gar nicht umgehen kann, weil er kein Deutsch kann. Und die haben uns quasi Vorträge gehalten und uns erzählt, was sie machen, worauf es ankommt. Und wir hatten natürlich auch immer wieder Stunden, wo wir gefragt wurden, uns selbst zu fragen, warum wollen wir das machen? Ne, brauchen wir das, dass wir jemandem helfen, dann wird uns der Flüchtling schnell verschlingen mit all seinen Bedürfnissen, weil der natürlich viel Bedürfnisse hat. Und wenn man nicht immer wieder guckt und sich zurückzieht und reflektiert, wer bin ich jetzt in dieser Funktion und
welchen Hut habe ich heute auf?
Genau, das, ja?
Genau. Ich arbeite da sehr gern mit Hüten.
Ja.
Also welchen Hut habe ich jetzt auf? Ja, und wenn ich mir den dann bildlich vorstellen kann, ziehe den auf und dann ziehe ich ihn aber wieder ab und nehme einen anderen Hut, dann hilft es, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Ja. Sie haben für Ihre Lokalzeitung das Leben mit Geflüchteten beschrieben, regelmäßig in einer Kolumne. Die Sammlung haben Sie in diesem Sommer als Buch herausgebracht. Gleich die erste Geschichte, die finde ich wirklich lustig. Angst vor dem ersten Mal heißt sie. Beschreiben Sie das doch mal kurz.
Ja, ich wusste jetzt gleich fahre ich nach Niederofleiden und lerne die ersten Flüchtlinge kennen. Ich wusste, es kommen nur junge Männer aus Syrien. 6 junge Araber und ich dachte, was ziehe ich denn an?
Was ziehe ich an?
Ja, es war keine Gala, auf die ich gehe, es war irgendwie einfach eine Begrüßung. Und ich habe aber gemerkt, ich habe unheimlich viel Kleider, die ausgeschnitten sind, kurz sind, ohne dass das jetzt für uns auffällig wäre. Aber ich habe gemerkt, mit so einem arabischen Blick ist das vielleicht alles bisschen zu entblößend. Vielleicht fühle ich mich dann auch entblößt. Also ich wollte schon irgendwie so ein bisschen bedeckt gehen, aber mich jetzt auch nicht verhüllen, wie ich sonst nie mache. Und diesen Weg zu finden, das war schon irgendwie ganz lustig. Also ich hatte meinen halben Kleiderschrank an und wieder aus.
Ja. Und dürfen wir erfahren, was Sie dann getragen haben?
Ein schlichtes schwarzes Kleid, das übers Knie ging, also knapp das Knie bedeckt und keinen tiefen Ausschnitt hat.
Schön finde ich auch die Geschichte mit den Neonröhren und der Gemütlichkeit.
Ja, genau. Wir hatten Ayman bei uns zu Gast und es war im Winter, wir hatten Kerzen an, wir hatten es gemütlich und der arme Kerl ist fast eingeschlafen und hat gesagt, warum habt ihr keine Neonröhren an der Decke? Das Licht macht doch müde. Und da kam halt raus, dass also Kerzen und Gemütlichkeit ist gar nichts, was irgendjemand aus Syrien gerne mag. Ja. Die wollen irgendwie das grelle Licht an der Decke. Und dann hat er uns gefragt, ob das hier verboten sei, weil kein Deutscher hätte Neonröhren in seinem Wohnzimmer. Nein, es ist nicht verboten. Wir finden es halt nicht so gemütlich.
Kann er das nachvollziehen?
Nee, ich glaube, das ist so das ist was Sonderbares. Er findet es ein bisschen sonderbar.
Wir haben zu Hause einen Flüchtling aufgenommen, einen muslimischen Pakistani. Und ich erinnere mich auch noch gut, ich kam aus dem Urlaub mit meinem Mann und das war auf Kuba. Die Sonne hat geschienen, wir waren braun gebrannt und wir kommen rein. Dann sagt er, ach du liebes Bisschen, das ist ja ganz schlimm. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, was ist denn so schlimm? Aber hat er gesagt, naja, es geht ja wieder weg, aber es wird ein paar Wochen dauern. Bis wir begriffen haben, dass Braun ganz, ganz furchtbar ist.
Ja, genau. Das sind die armen Menschen, die draußen sein müssen und keinen Schatten suchen dürfen. Ja,
genau.
Genau. Ja, wir haben auch gelernt, dass was bei uns der Platz an der Sonne ist, ist in Syrien der Platz im Schatten.
Genau, sowas kann man dann lernen.
Und ja, genau.
Im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert, aber dann legt sich das.
Ja.
Sie waren mit Flüchtlingen auch im Erstaufnahmelager in Gießen, wo eine Filiale des Bundesamt für Migration und Flucht, kurz BAMF, eingerichtet ist. Wie haben Sie das denn erlebt, Astrid Ruppert?
Also da habe ich mich sehr schnell sehr entmachtet gefühlt, weil da wurden, glaube ich, an einem Morgen, also da ging es um die Anhörung, ne, die jeder Flüchtling hat, bei der dann entschieden wird, ob er einen Fluchtgrund hat, der anerkannt wird oder nicht. Und da wurden für den Termin 100 Leute auf einmal bestellt. Und ich dachte so, ne, deutsches Amt, das ist so wie Arbeitsamt. Da sitzt man neben so einem verstaubten Fikus auf dem Gang und wird irgendwann aufgerufen. Und dann, ja, dann wurde man wirklich, stand in gefercht in einen Gang mit, ja, Menschen, alt, jung, aus sämtlichen Ländern, die alle gewartet haben, die alle furchtbar Panik hatten, ihren Namen zu verpassen, der dann immer gerufen wurde. Ab und zu ging halt die Tür auf, Typ wie so ein Aufseher, wie so ein Gefängnisaufseher stand dann davor und hat den Namen geschrien. derjenige, der aufgerufen war, hat sich dann durchgearbeitet. Meistens noch 10 andere, die dachten, es wäre ihr Name gewesen. Also es war eine ganz angespannte Stimmung und man stand wirklich Stunden. Und ich war dann froh, dass ich irgendwann zu dem Aufseher gehen konnte und sagen konnte, ich muss jetzt mal hier raus. Weil ich glaube, ich wäre umgekippt. Ich hatte nicht gefrühstückt. Es war nicht meine Zeit, morgen zu früh und das lange Stehen. Und dann habe ich gedacht, boah, in so einer Situation, wenn man da schon 4-5 Stunden wartet, ohne trinken, ohne zu wissen, dass man hier 4-5 Stunden warten wird. Und dann kommt man in ein Interview, wo man eigentlich Angst vor den Menschen hat, die vor einem sitzen. Und man muss plausibel seine Fluchtgründe darlegen. Das ist so eine angespannte und angestrengte Situation. Also da habe selbst ich als Begleiter mich total als Opfer gefühlt.
Ja, diese Interviews, da haben die geflüchteten Menschen alle Angst vor, weil da sitzen ja die Sachbearbeiter, die dann entscheiden.
Genau.
Das heißt, sie geben eine Empfehlung weiter, das wird ja, genau. Ja verschriftlicht ja. Und dann geht es weiter genau. Und dann kommt genau. Der Daumen hoch oder runter.
Genau, und die meisten haben ja auch keine guten Erfahrungen mit Obrigkeiten gemacht und sitzen jetzt hier wieder in einer Verhörsituation. Ne? Das ist für die auch ganz schwierig. Da kommen auch viele Traumata wieder hoch aus ihrem Heimatland oder von der Flucht. Also das ist eine ganz schwierige Situation für die.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, Astrid Ruppert, die kleine Flüchtlingsunterkunft in Niederofleiden mit 20 Plätzen als Idealzustand. Dann aber kommen Ihnen Zweifel, weil die öffentliche Infrastruktur die Integration erschwert. Sie machen das an dem Beispiel fest, Deutschkurs. Mhm. Es ist sehr klein und für den Deutschkurs müssen die Leute zusammenkommen, auch die Lehrer müssen zusammenkommen. Und es ist, wenn keine Busse fahren, schwierig. Wie sehen Sie die Sache jetzt?
Ich bin immer wieder hin und her gerissen. Wir haben jetzt zum Beispiel für 2 unserer jungen Afghanen haben wir Ausbildungsplätze vermitteln können. Ich weiß nicht, ob uns das in der Stadt gelungen wäre. Und letztlich ist für die natürlich der Ausbildungsplatz sehr wichtig, jetzt wo wieder Abschiebungen drohen, weil ihnen das vielleicht die Sicherheit bedeutet, diese Zeit über in Deutschland bleiben zu können.
Ist das noch so, dass wer einen Ausbildungsplatz hat, nicht abgeschoben werden darf?
Im Moment ist es noch so, aber
plus 2 Jahre.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das alles hält. Ne? Also das ist alles ist ja gerade eine ganz riskante Zeit und die Gesetze verschärfen sich ja eher, als dass sie irgendwie menschlicher werden.
Also Sie sind da hin und her gerissen.
Ich bin hin und her gerissen, ja. Es ist schwierig, weil die kommen oft aus großen Gesellschaften und sind es gewohnt, mit vielen Leuten zusammen zu sein, auf Plätzen zu sitzen, untereinander zu sein. Und das gibt's natürlich alles im Vogelsberg in einem kleinen Dorf überhaupt nicht. Da gehen abends um 10 die Rollläden runter und es ist Stille. Und es gibt 2 Stadtfeste im Jahr. Da sagen die, oh, was ist denn hier los? Es ist ja plötzlich wie zu Hause jeden Tag, ne? So. Und das haben sie natürlich in Städten viel eher. Da haben sie auch die Kurse vor der Tür, da haben sie Möglichkeiten einzukaufen. Sie haben einfach viel mehr Freizeitmöglichkeiten und Möglichkeiten, selbstständig zu werden. Andererseits ist natürlich das Aufgefangenwerden durch Ehrenamtliche oder durch Nachbarschaft, das ist auf dem Land viel stärker.
Die Bayern reden von einer Obergrenze, die Bundeskanzlerin lehnt das ab. Was meinen Sie denn, Frau Ruppert?
Ach, ich finde es ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Natürlich muss jeder Mensch, der verfolgt ist, Schutz bekommen. Das ist so ein Prinzip. Also das muss einfach so sein. Es müssen andere Länder mit in die Pflicht genommen werden. Man muss irgendwie, ich bin zum Glück kein Politiker. Ja.
Aber würde das helfen, wenn man das Asylrecht auch anwendet, so wie es angewendet werden sollte, nämlich für Kriegsflüchtlinge, für alle anderen gilt dann ein Einwanderungsgesetz und dann definieren wir, wer einwandern kann und wer nicht. Würde das nicht helfen?
Das fände ich schon ganz gut. Also ich finde, vor allen Dingen muss Deutschland mal irgendwann dazu stehen, zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Und wie das dann gemacht wird, das ist hoffentlich menschlich und hoffentlich richtig. Ja, aber das denke ich auch, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Sie erleben ja die Flüchtlingsarbeit wirklich hautnah. Finden Sie, wir tun genug oder andersrum, was sollten wir noch tun?
Ich habe in der Arbeit erlebt, dass man ja als Ehrenamtler oft sehr alleingelassen wird mit vielem. Von daher müssten so vom Kreis, von den Städten, von den Ländern, also da müssen noch ein paar Sachen gemacht werden, um Leute zu unterstützen.
Meinen Sie das finanziell oder?
Eher so mit Manpower. Also gut, das ist natürlich auch wieder finanziell letztlich. Aber es nützt nicht einfach Geld irgendwo hinzuschicken. Man braucht wirklich Menschen, ne, die sich kümmern, die da sind. Ich denke, es hängt schon sehr viel an Ehrenamtlern. Also gerade in den ländlichen Regionen vielleicht noch viel mehr, ne, weil die Wege so lang sind und ein betreuender Sozialarbeiter es gar nicht schafft, all seine Schützlinge zu betreuen. Ne.
Das heißt, würden Sie sich wünschen, dass mehr Hauptamtliche zur Unterstützung da wären?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
Ganz viel reisen und gleichzeitig jemand haben, der sich um den Garten kümmert und um die Flüchtlinge und um alles, um was ich mich so kümmere.
Okay. Das können wir Ihnen jetzt nicht erfüllen. Aber wir können Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Sie haben sich nämlich noch einen guten alten Konstantin Wecker-Song gewünscht. Ich singe, weil ich ein Lied habe. Sind Sie Wecker-Fan oder mögen Sie nur dieses eine Lied speziell?
Ach, ich hatte mal so eine Wecker-Phase. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt noch so jetzt teilen würde. Aber dieses Lied finde ich ganz toll. Mich spricht es immer wieder an, wenn ich es zufällig höre. Es ist ja dieser ewige Spagat zwischen Kunst und Kommerz, den man so als Schriftsteller oder Künstler macht. Ne? Zum Beispiel jetzt das Buch, das ich rausgegeben habe, Tee mit Eimann. Dafür hat sich kein Verlag gefunden.
Das ist das Buch mit den Flüchtlingskolumnen.
Genau, die ich da nochmal zusammengesammelt habe, überarbeitet habe und jetzt eben im Selbstverlag herausgebracht habe. Und das gäbe es nicht, wenn man sich nicht selbst engagiert hätte. Das ist einfach immer schön, wenn man die Kunst machen kann, das Lied singen kann, das man gerne singen will, ohne dass man gleich einen Riesenverlag hinter sich hat, der sagt, gut, nehmen wir.
Schön, bevor wir den Titel jetzt hören, sage ich danke Astrid Ruppert für dieses tolle Gespräch. Hoffentlich hat es den Hörerinnen und Hörern auch so viel Spaß gemacht wie mir. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Er war Sänger, wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, denn er hielt sich an die Sonne, den Mond und den Wind.